Mit diesem Gottesdienst eröffnen wir unseren neuen Konfirmandenjahrgang und ich möchte darum die Eltern und die Familienmitglieder unserer Konfirmanden herzlich begrüßen. Und doch ist dieser Gottesdienst nicht zu Ehren unserer Konfirmanden begonnen, sondern zur Ehre unseres Herrn, in dessen Namen, in dessen Auftrag wir auch diesen Gottesdienst nun halten werden. Gott, der Herr, ist bei uns. Alle Lande seien seiner Ehre voll. Wir wollen miteinander ein Loblied singen. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 347, die Verse 1 bis 3 und 6 und 7. Beten. Du, unser Herr und Gott, unser Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen für deine Güte, die uns Tag für Tag umfängt. Wir wollen dir Dank sagen für deine Liebe, die wir spüren und empfinden, solange wir leben. Und wir wollen dir danken, dass wir deine Macht sehen können, draußen in deiner Schöpfung, in der Macht der Natur, der Wolken, des Wetters und des Himmels, in der Schönheit deiner Schöpfung, in dem Wunder der blühenden Landschaft, des Wachsens und Gedeihens und in unserer eigenen Körperkraft. Das ist dein Geschenk und deine Gabe. Ach Herr, wir danken dir so wenig. Wir loben dich so wenig. Wir nehmen das alles wie selbstverständlich und sehen dich nicht. Da wollen wir heute Morgen vor dir stehen bleiben und dir danken, dich loben, dich rühmen und dich anbeten. Hilf du, dass unser ganzes Leben zu deiner Ehre gelebt sei, dass du verherrlicht wirst an uns, auch an unserem irdischen Wesen, an unserem tagtäglichen Geschäft, in allem, was wir beginnen und treiben in dieser Welt. Herr, gebrauche uns, dass unser Leben Zeugnis von dir und deiner Herrlichkeit ablege. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir hören den Jugendchor.
Du lebst dein Leben ohne
Liebe Konfirmanden, für uns ist entscheidend wichtig, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind. Darum ist das für uns nicht bloß so eine äußere Formalität, wenn wir euch die erste Bibel überreichen. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch, der in der Bibel sucht, die Wahrheit findet. Das hat Gott so versprochen, dass er sich finden lässt. Und eine zweite Sache, die will ich euch so sagen, dass sie manchem hier sogar in der Kirche vielleicht anstößig sein könnte. Die Bibel ist in allem, was sie sagt, wahr. Sie ist heute vielen evangelischen Zeitgenossen der Schatz des Wortes Gottes zerstört worden, nicht indem sie irgendwelche Gewalt- und Machthaber ihnen entrissen haben, sondern indem diese Bibel ihnen von innen her ausgehöhlt wurde und der Wert durchlöchert wurde mit oberflächlicher und hochnäsiger Kritik. Ich bin überzeugt, dass es sein kann, dass wir viel von der Bibel nicht verstehen. Und es mag Stellen der Schrift geben, wo ihr mich fragt und ich sage, ich kann es euch nicht auslegen. Das ist keine Schande. Wo Gottes Gedanken höher sind als unsere Vernunft, mag es sein, dass wir nicht verstehen, was uns Gott heute in diesem Jahrhundert eben mit diesem Wort sagen will. Aber das will ich euch sagen, dass das, was Gott gesprochen hat, so verlässlich ist, wie nichts auf dieser Welt verlässlich ist. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Wie wir neulich auf der Königstraße waren, da hat unser Singchor gesungen, Gott kann nicht lügen, er kann dich nicht betrügen, er hat sich gebunden an sein Wort. Und mir war interessant, wie unsere Passanten dort zugehört haben, wie wir gesagt haben, das ist unsere Überzeugung, dass sie eine feste Basis für ihren Glauben haben, weil Gott nicht im Nebel liegt, sondern weil Gott zu uns gesprochen hat und am klarsten hat er in Jesus zu uns gesprochen. Das soll auch für unseren Glauben das Fundament bieten. Viele in unserer Gemeinde haben in letzter Zeit das Buch der pakistanischen Diplomaten Frau Bilkis Scheich gelesen, die ja durch ein ganz merkwürdiges Erlebnis zum Lesen der Bibel kam. Es hat mich ungemein angesprochen, wie diese pakistanische Frau, die von ihrem Mann verstoßen wurde, wie es ja im Islam möglich ist, die in Wau am Fuß des Himalaya auf ihrem Gut lebt, fragt, was ist der Sinn meines Lebens? Und dann liest sie zum ersten Mal, so wie ein Muslim die Bibel liest, dieses Buch. Und da stand sie nachts auf, und das müssen Sie lesen in ihrem Buch, und kniet vor ihrem Bett nieder und ruft immer nur wieder, O Vater, O Vater, das hat ihr der Islam nicht sagen können. Allah, mein Vater, mein Vater, dieser große heilige Gott ist mein Vater. Und dann hat sie gesagt, es war mir, wie wenn ich als Kind mein Haupt in den Schoß des Vaters legen könnte. Ich spürte seine Hand ruhen auf meinem Haupt. Empfindet ihr das noch so? Ich wünsche euch, dass ihr so die Bibel lest, wie solch eine Frau, die zum ersten Mal mit dem Gott, der zu uns redet, in Verbindung kam, die nicht nur eine Ahnung von Gott hat, sondern die den Gott wirklich findet, der lebt. Das wünschen wir euch mit eurer Bibel, dass ihr täglich darin lest. Wer sie nicht täglich liest, liest sie gar nicht. Dass ihr das Wort Gottes habt, mitten in den Wirrungen eures Lebens, mittendrin im Dunkel, auch der Tage, die ihr durchlebt. Wir kommen nun in der Geschichte unseres Daniel an Kapitel 5, wenn Sie es mitlesen in den ausgelegten Bibeln, Seite 820 im Alten Testament, Propheten eingereiht.
Daniel 5, Belsazars Gastmahl. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen, seinem ganzen Harem, daraus tränke. Da wurden die goldenen, silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal, und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war, und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle. Und er ließ den Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seine Mächtigen wurde Angst und Bange. Da ging auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen die Königin Mutter, das ist also die Frau Nebukadnezars, die Witwe, in den Saal hinein und sprach, der König lebe ewig, lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit, wie der Götterweisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König geführt, und der König sprach zu Daniel, bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter hast und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden ist. Nun habe ich vor mich rufen lassen die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet? So sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein König, Gott der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, und sein Herz wurde gleich dem der Tiere, und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat ein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und so leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Wir hören den Chor. Thank you. Das war ja ein furchtbarer Schrecken bei diesem Fest in Trubel am Königshof von Babel. Plötzlich diese Flammenschrift an der Wand. Man kann sich das vorstellen, wie das wirkte auf die Festgesellschaft, halb betrunken, ganz betrunken, wie sie plötzlich davor standen und nicht wussten, was das zu bedeuten hat. Der König Belsazar, dieser unerschrockene Mann, dieser große Führer seines Volkes, dieser zähe Mann, er sitzt plötzlich da, schlotternd vor Angst und seine Knie sind gelähmt. Er ist unfähig, eine Entscheidung zu fällen. Man hat dieses Menetekel an der Wand ja oft ein Warnzeichen, eine Warnschrift genannt. Ist falsch. Ist keine Warnschrift. Das ist ein Urteil, eine vernichtende Diagnose. Da wird es mitgeteilt, dass Gott schon längst über diesen Belsazar sein Urteil gesprochen hat. Gewogen und zu leicht befunden. Es ist nichts dran. Da kommt nichts raus und da wird nichts draus. Da ist alle Hoffnung vergebens. Was hat das für uns zu bedeuten? Ich möchte Sie bitten, halten Sie das ganz sauber auseinander. Die Bibel ist kein Drohbuch und kein Buch, das Ihnen Schrecken einjagen will. Ihr lieben Konfirmanden, wenn ihr heute die Bibel bekommen habt, für manche unserer heute lebenden Mitmenschen wirkt das immer so. Die Bibel, da steht irgendwas Schlimmes drin von der Zukunft. Ist doch genau umgekehrt. Lest doch die Zeitung, hör doch die Prognosen der Wissenschaftler unserer Zeit. Die malen doch das Menetekel an unsere Wand. Die sagen doch, man weiß nicht, wie die 80er Jahre zu Ende gehen. Die reden doch von der drohenden Überbevölkerung. Die reden doch von der Energiekrise. Die sagen doch, dass die Probleme der Menschheit schon längst nicht mehr zu lösen sind. Die sagen, dass das Nord-Süd-Gefälle von Tag zu Tag nur noch schlimmer wird. Und die sagen doch, dass der Weltfrieden sich wahrscheinlich nicht halten lässt. Das ist doch das Menetekel, das in jeder Generation, in welcher Form auch immer, an die Wände der Zeit geschrieben ist. Sondern das, was eben der Chor gesungen hat, das steht in der Bibel. Da kann man umkehren und noch einmal beginnen. Eure Lebensgeschichte muss nicht so ablaufen wie die Belsazars. Und das wollen wir heute in diesem Jahr 1980 noch vielen Menschen sagen. Gott wartet auf Umkehr. Das ist so groß, dass Gott noch nicht sein Urteil vollzogen hat. Der Spruch steht über unserer Generation, über unserer Welt. Aber das Menetekel kann gelöscht werden. Wir singen so gern ein Lied. Und das Menetekel, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Weil das viele nicht mehr so kennen mit ihrer Bibel, haben einige Gesangbuchversionen da schon geschrieben. Und das Todesurteil, das auf deinem Leben stand. Mir gefällt das Wort Menetekel so. Das ist gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Und ich wollte, dass über uns dieses Menetekel gelöscht ist. Das muss man wissen, ob es gelöscht ist. Und dazu soll uns heute auch dieser Gottesdienst Klarheit geben. Ich habe drei ganz einfache Formulierungen gewählt, die man hoffentlich behalten kann. Erstens, dann lass den bodenlosen Leichtsinn. Es war ja niemand da, der diese Schrift deuten konnte. Der König Belsazar hat seine Weisen und Gelehrten herbeigeholt, aber die waren nicht in der Lage, das zu deuten. Und das ist ja so typisch. Wenn das Menetekel erscheint und die Menschen Angst kriegen vor der Zukunft, was kommt auf uns zu? Keiner ist in der Lage, die Zukunft zu erhellen. Das sind nur noch ein paar Gaukler und Taschenspieler, die mit abergläubischen Tricks versuchen, die Zukunft zu erhellen. Aber es bleibt ja dunkel. Und da ist es Aufgabe, doch Gottes Boden sehr deutlich, dieses Menetekel zu deuten. Ja, das ist wahr. Das, was die Flammenschrift an der Wand zeigt, das gilt Hoffnung für die Welt, für die Menschheit. Das kann man nicht haben. Warum soll man das auch haben? Es sei denn, man lässt den bodenlosen Leichtsinn. Denken Sie noch einmal an dieses tolle Bild, das in dieser Flammenschrift angesprochen ist. Da ist eine Waage und auf dieser Waage wird unser Leben gewogen. Da wird der Belsazar mit seinen großen Leistungen draufgestellt. Alles, was er getan hat, wie viele Schulen hat er gegründet, wie hat er das Bildungswesen gehoben, wie hat er die Verwaltung seines Landes ausgebaut, wie hat er die Kunst seines Landes gefördert, wie hat er die Museen subventioniert, wie hat er seine Armee ausgebaut, wie hat er Wirtschaftsprogramme und Sozialprogramme entwickelt, wie hat er die Armen unterstützt. Und dann wird alles auf die Waage gelegt. Und dann sagt Gott, das wiegt das Menetekel deines Lebens nicht auf. Schreckt man. Wie kann ich dann irgendetwas hinlegen? Wie kann ich irgendetwas bringen, was mein Leben aufwiegt? Und das findet ihr ja durchweg durch die Bibel. Ich kann mit nichts, mit gar nichts, dieses Todesurteil, das auf meinem Leben steht, aufwiegen. Mit gar nichts. Es gibt nur eins, was die Waage zu einem anderen Ausschlag bringt. Dass Jesus, der Sohn Gottes, sich zu mir auf die Waage stellt und sagt, ich habe für dich gebeten und ich habe für dich gelitten, damit du vor Gott bestehen kannst. Das ist das, was mein Leben aufwiegt. Und erst dann habe ich Schwergewicht in meinem Leben. Wir trösten uns oft auch im Angesicht des Todes mit dem Schönen, was wir geschafft haben, mit manchem, was uns vergönnt war, aufzubauen in dieser Welt. Aber auch alle unsere Errungenschaften, alles, was wir gearbeitet und getan haben, kriegt erst Gewicht, wenn es von Gott bestätigt ist im Licht der Ewigkeit. Wenn es weiter besteht über meinen Tod hinaus bis hinein in die Ewigkeit. Das gibt es, dass man heute schon etwas wirken kann, etwas Großes und Bedeutsames. Das gibt es, dass Menschen ihre Garben einbringen für die Ewigkeit. Aber es hängt immer davon ab, dass zu uns Leichtgewichten auf der Waage Jesus, der Herr, sich dazustellt und sagt, du bist mein. Da hat der Prophet Jesaja im Namen Gottes dieses gewaltige Wort gesprochen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da heißt es dann, weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Es gibt so viele Christen, die haben immer nur ein schreckliches Denken von ihrem eigenen Leben. Und dann müssen sie jetzt begreifen, dass ihnen doch die ganze Liebe Jesu entgegenschlägt. Er will ihnen sagen, du bist wertgeachtet in meinen Augen, gerade mit deiner Schuld, mit deinen Versäumnissen. Ich will etwas Neues machen. Es war das Lied der Umkehr, das unsere jungen Leute gesungen haben. Es muss nicht so ausgehen, wie das Menetekel an der Wand zeigt. Das meine ich. Auch im Blick auf die 80er Jahre, war neulich unterwegs bei einem Vortrag und habe über Angst gesprochen. Dann haben ein paar der Verantwortlichen gesagt, schade, warum haben Sie nicht von Atomkraftwerken gesprochen und von Krebsangst? Ich habe gedacht, das ist doch klar, das meine ich, dass für Christen dies kein Thema mehr ist. Weil sie wissen, mein Leben ruht in der Hand Jesu. Und ich darf fröhlich in die Zukunft gehen. Wir lassen uns von der Angst der Welt um uns her nicht mehr schrecken, weil er mein Leben trägt, was auch geschehen mag. Da steht auf der einen Seite der Daniel. Er wandert in die Löwengrube. Seine Freunde werden in das Feuer geworfen. Aber er geht seinen Weg, bewahrt und behütet von seinem Gott. Weil du so wert bist, geachtet. Das hätte auch einem Belsazar gelten können, wenn er es aufgenommen hätte. Nehmen Sie doch dieses Wort auf. Es wird uns erzählt von der Zeremonie einer Königs- oder Kaiserbestattung, ich weiß nicht mehr, war es in Wien oder wo es war, wo diese großen Herrscher hergebracht wurden. Und bevor sie in die Gruft geführt wurden, kam der Herold und hat noch einmal ausgerufen, hier kommt der Herrscher über halb Europa und hier kommt der Träger dieser und jener Krone und dieser Grafschaft und dieses Herzogtums. Und dann kam immer die Stimme, er darf nicht hinein. Und dann kam das Wort, hier kommt ein armer Sünder, der um das Blut Christi willen Vergebung erlangen will. Und dann hieß es, er darf hinein. Das ist das, was den Leichtsinn aufhebt. So bekommen wir Gewicht. Gewogen, gewogen. Lass den bodenlosen Leichtsinn. Worauf leben wir? Sie sollen fröhlich leben, sie sollen mutig leben, aber doch nicht auf irgendwelche Hoffnungen sich gründen, als allein auf die eine Hoffnung. Christus steht bei mir, Christus hat sich für mich erklärt und ich gehöre ihm. Und in die zweite Mahnung, wie das Menetekel gelöst werden kann, lass den vermessenen Starrsinn. Ja, das kommt ein paar Mal vor in diesem Kapitel, dass dieser Belsatzar sehr starrsinnig war. Das heißt immer wieder, du hast dein Herz nicht gedemütigt vor Gott. Ach, Belsatzar hat ja gelächelt. Um wen handelt es sich? Der Geschichte nach muss es sich um Evil Merodach handeln, einen sehr liederlichen Sohn des Nebukadnezar, der auch das Erbe des Vaters sehr rasch verschleudert hat und in einem Komplott, einem Aufruhr, umgebracht wurde, wie es hier erwähnt wird. Aber nun erinnern wir uns an ein paar Stellen auch, dass offenbar Belsatzar bewusst das Erbe seines Vaters verworfen hat. Er wusste gar nichts mehr von Daniel. Das hätte er doch noch wissen müssen. Der lebt irgendwo im Reich versteckt. Die Königinnenmutter nimmt an diesem Fest nicht teil. Offenbar lebt in ihr noch das Erbe dessen, was einst ihr Mann erlebte mit Gott. Sie konnte an diesem liederlichen Fest nicht teilnehmen, der Verhöhnung Gottes. Und da merken wir etwas vom Starrsinn des Unglaubens. Unglauben ist sehr starrsinnig. Manche meinen, ihr lieben Konfirmanden, das sei also bloß so mit dem Unglauben, das sei eben ein bisschen schwierig und dunkel. Ich meine, um ungläubig zu sein, dazu braucht es eine sehr große Festigkeit und Sturheit. Fast wollte ich sagen, dazu muss man viel glauben, um ungläubig zu sein. Wo man so viel von Gott schon erlebt hat. Was ist dieser Starrsinn im Leben Belsatzars? Er hat das Zeugnis seines Vaters, er hat Erfahrungen. Er könnte doch die Leute fragen, aber er bleibt dabei, er glaubt an sich. Das ist das Verderblichste in unserem 20. Jahrhundert. Der Glaube des modernen Menschen an sich selber und seine Kraft. Das wäre ja überhaupt kein Grund mehr, an den Menschen zu glauben. Ausgerechnet in unserem Jahrhundert nach diesen zwei Weltkriegen. Da müsste man am Menschen irre werden. Aber die Leute sagen, warum Gott sowas zugelassen hat und zweifeln an Gott statt am Menschen. Das ist so ein Starrsinn, so etwas Vernageltes, so etwas Stures, Verbogenes. Und dann als das Menetekel kommt, da bricht dieser Belsatzar zusammen. Was ist er für ein Jammerbild? Da müsste man ihn ja gerade knipsen für seine Untertanen, damit die das sehen, wie er schlotternd in seinem Sessel liegt. So pendelt das im Unglauben. Gerade noch ganz großes Mundwerk und dann wieder ganz klein im Erschrecken vor den Gefahren. Heinrich Heine hat das in seinem Gedicht großartig wiedergegeben, wie dieser Belsatzar schäumend mit dem Wein noch vor seinem Mund ausruft, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Diese Vermessenheit eines sterblichen Menschen, der noch in der gleichen Nacht ums Leben kommt. Was steckt doch dahinter, hinter dem Unglauben? Es ist unheimlich. Sie erleben vielleicht solche Dinge in ihrer Nähe. Ich will davon gar nicht reden, weil sie mir selber zu gespenstisch sind, wie Menschen ganz groß rufen. Und ein paar Tage später wird man ganz still. Was ist da alles geschehen? Wer hat die Größe, Gott zu lästern. Darum erinnert Daniel in seiner Traumdeutung diesen König Belsatzar daran, dein Vater war von der gleichen Klippe heruntergekippt wie du, als sein Herz sich überhob und er stolz und hochmütig wurde. Da hat Gott ihn fallen lassen. Jetzt möchte ich Sie fragen, wie sieht es mit Ihrem Herzen aus? Das ist jetzt ganz wichtig. Nicht bloß, ob wir äußerlich in der Frömmigkeit Gott dienen. Ich habe ein wenig darüber nachgedacht, dass das sich in unserem Glauben, auch in den Worten Jesu, hindurchzieht, dass er sehr viel von unserem Herz gesprochen hat. Das fängt bei den Propheten an. Sie dienen mir nur mit den Lippen. Ihr Herz ist ferne von mir. Wie sieht unser Herz aus? Ist es unbeugsam vor Gott? Oder ist es eigentlich schon längst ein zerbrochenes Herz? Wir haben Angst wie dieser Belsatzar, wir wissen gar nicht mehr, wie wir die Gefahren meistern sollen, wie wir uns drüber hinwegsetzen sollen. Und da ist ja das die Botschaft. Weißt du, wenn du dich in deinem Herzen demütigst, du Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind. Darum ist der Gottesdienst so oft an diesem Punkt, wo er trösten muss. Ich möchte mit all denen reden, die ein zerbrochenes Herz haben. Ich habe in meinem Leben oft dann zu Gott gefunden, wenn ich dort mit meiner Kraft und mit meinem Herzen am Ende war. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Aber es ist dem Herrn ein Gräuel, alles Hohe, das sich erhebt und das groß gegen ihn redet. Und unser Glauben geht immer durchs zerbrochene Gewissen hindurch, durch das Gewissen, das tief erschüttert ist. Umkehr ist möglich. Lass den vermessenen Starrsinn, Gott sucht dich. Und noch ein drittes, lass den götzendienerischen Blödsinn. Lass den bodenlosen Leichtsinn, lass den vermessenen Starrsinn, lass den götzendienerischen Blödsinn. Was war das? Es war im Rausch. Ob er bei Vernunft mit klaren Sinnen auch dazu fähig gewesen wäre, vielleicht ist manches im Spiel gemacht. Vielleicht braucht unser Jahrhundert so viel Drogen, so viel Alkohol, weil es wach diese ganzen Dinge nicht mehr bewältigen kann. So wie Belshazzar dort im Rausch so stark ist, so kühn. So wie die Betrunkenen, die neulich zwischen 5 und 6 unsere ganze Stitzenburgstraße aufgeweckt haben. Da sind diese Halbstarken ganz mutig. Wenn sie betrunken sind und dann fühlen sie sich mächtig und dann haben sie Muskelkraft, die sonst kaum irgendetwas bewältigen können von ihren Lebensproblemen. Und dann im Rausch, da pries er diese Götterbilder, diese Götzenbilder. Was ist das? Er betet sie an. Religion ist so oft ein Menschenwerk. Und wie oft sind unsere Gedanken von Gott nur von uns erdichtet und wir gefallen uns darin, wie wir uns Gott vorstellen. Gott will Ehre haben. Ich habe heute den Gottesdienst begonnen, alle Lande sollen seiner Ehre voll sein. Gott wartet darauf, dass ihr ganzes Leben zur Ehre Gottes gelebt werde. Wie viel Ehre geben sie Gott? Bei vielen Christen kreisen die Sorgen nur darum, dass sie sich irgendwie ganz glücklich und fröhlich fühlen. Das ist zu wenig. Sie sollen zur Ehre Gottes leben. Ihr ganzes Leben soll gebraucht werden, dass etwas herauskommt für Gott, für seine Sache. Ein Loblied für ihn, dass wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, ihn preisen. Vor Augen stehen uns die beiden Priester am Heiligtum, Hophni und Phinehas, die Söhne des Eli, von denen Gott sagen muss, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich verachtet, den will ich wieder verachten. Und da steht das drin, dass Menschenwürde auch im 20. Jahrhundert davon abhängt, ob ich Gott ehre. Denn wo ich Gott ehre, empfange ich wieder Ehre von ihm und werde ich geehrt. Und das, was das Menschenleben würdevoll, groß und gewaltig macht, hängt in Gott und liegt in ihm. Ich kenne nichts anderes, was das Menetekel auslöscht, das über meinem Leben wieder steht. Mensch, von Gott geliebt und von Gott getragen. Ich wurde am Freitag herausgerufen, mitten aus den Beratungen unserer Landessynode, mit dem Anruf, dass meine Mutter im Sterben liegt. Und wie ich dann dort eintraf in ihrer Wohnung, war sie schon heimgerufen worden. Für einen plötzlichen Herzinfarkt. Aber es hat mich tief bewegt, wie sie dort im Anfang dieses Infarktes, wo sie noch die Gemeindeschwester mit dem Telefon rufen konnte, noch einmal das Losungsbüchlein hingelegt hat von der Krone der Gerechtigkeit. Und dann drunter ein Neues Testament und da war ihr die Stelle wichtig aus dem 1. Timotheusbrief. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und wie ich dann, das hat mich auch menschlich bewegt, an den Schreibtisch ging und nach den Unterlagen suchte, da oben drauf ein Zettel. Ich gehe heim mit Frieden. Und darunter, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Sehen Sie, ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Das gelöschte Menetekel auf unserem Leben, von dem wollen wir doch reden. Wir wollen doch nicht vom Grauen reden. Natürlich sterben wir noch, wie die anderen auch. Natürlich haben wir noch Leiden zu durchmessen. Aber ob ich in die Hand Jesu falle, ob sie jeden Tag zu seiner Ehre leben können und eines Tages zu seiner Ehre sterben. Das soll unser höchstes Lebensziel sein. Und dann liegt es in unserer Hand, was daraus wird. Das Leben und das Ende Belshazzar oder ein Leben zu Gottes Ehre und zu seinem Ruhme. Amen. Und nun singen wir vom Lied »Ist Gott für mich so trete«, 250, die Verse 2, 3 und 6.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sehen um uns auch diese Flammenschriften aufleuchten. Und wir sehen auch darin dein Urteil, auch in all den Nöten der Welt, in allem Unfrieden, in all den Katastrophen. Und wir spüren ja auch, dass in uns nichts ist, wie wir dem allem gegenübertreten können. Aber da danken wir dir für deine Hand, die uns gnädig erfasst und hält. Und da, wo wir den Mut verlieren wollen, wo wir erbleichen wollen wie Belsatzar, wo wir erschrecken, da erfahren wir dieses Wunder, dass du uns ganz nahe kommst und uns in deinem Frieden ruhen lässt. Wir wollen dich preisen und dir danken und dich loben. Wir wollen jetzt auch für all die Menschen beten, die keine Fassung mehr haben, die in Sorge sind, in Ängsten. Lass du sie dein Evangelium begreifen. Wir bitten dich für alle lauen und trägen Christen, dass sie doch umkehren. Wir bitten für alle jungen Menschen, dass sie nicht auf den Wahn ihrer eigenen Kraft, ihres eigenen Verstandes bauen, sondern dich ehren und dir dienen. Ach Herr, mache du aus uns Menschen wie Daniel, Zeugen mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, dass wir deine Urteile deuten können und Boten deiner Gnade, deines Erbarmens werden, damit wir vielen zur Umkehr helfen können. Wir wollen dir auch danken für das, was du uns geschenkt hast in dieser Evangelisationswoche. Nun bitten wir dich, dass all die Menschen, die angesprochen wurden, doch wirklich zum Glauben kommen, dass es nicht nur ein Hören bleibt, sondern lass du sie zur Gewissheit finden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen diesen Vers noch singen, mein Herz geht in Sprüngen, 250, Vers 13. Um 11.30 Uhr nach dem zweiten Gottesdienst ist ein Orgelkonzert. Wir danken unserem Herrn Herzl, dass er uns immer so beschenkt. Da ist von Hugo Distler Orgelsonate und von Johann Sebastian Bach eine Fuge. 11.30 Uhr. Auf Ihren Plätzen liegt dieser grüne Notizenzettel. Den müssen Sie jetzt haben. Er reicht ja bis in den September hinein. Den können Sie auch weitergeben, wenn Sie etwa jemanden zu unserem Gottesdienst einladen möchten, weil da draufsteht, wer wann wo predigt. Und was sonst an Veranstaltungen ist, das geben wir nicht mehr bekannt. Ich will Sie jetzt nur, weil es sehr rasch kommt, darauf hinweisen, Ausflug, das ist hier auf der Rückseite in den Schwarzwald, da ist ein extra gelber Zettel hinten noch mit Informationen, dann dieser Straßeneinsatz am nächsten Samstag, das ist wieder ein schulfreier Samstag auf der Straße. Wir waren so beschenkt, ganz besonders beim letzten Einsatz, wo wir nur mit den Sängern allein waren, das war natürlich Güte Gottes, das kann ja genauso durch eine kleine Störung völlig außer Rand und Band kommen. Wie Menschen einen angesprochen haben. Dort unten auf der Königstraße stand einer und sagte dann zu mir, Ich komme aus dem spanischen Judentum. Israel braucht den Messias. Ich sage, wo sind Sie? Darf ich Sie einladen? Lassen Sie mich, ich gehe wieder weiter. Ein heimatloser Mensch. Ich bin ein Jude, aber ich habe zu Jesus gefunden. Andere Menschen, suchende Menschen. Wir waren so beglückt über die Begegnungen, die wir fanden. Wir wollen Sie bitten, wer kann, möge mit uns gehen. Es erfordert Mut, es erfordert auch eben ein Bekenntnis. Wir wollen nur singen, wir singen diese bekannten Lieder. Wer diese Lieder kennt aus dem Bibeltraining, der kann sie mitsingen. Und wollen dann auch wieder die Traktate verteilen und ins Gespräch kommen in der Oberen Königstraße. Wir treffen uns in der Stiftskirche. Und dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass beim Bibeltraining am Dienstag ich nicht da sein kann, weil wir noch eine Gedächtnisstunde in Hülben halten, im Wohnort meiner Mutter. Aber Gerhard Ellermann wird dieses Bibeltraining halten. Der kann uns so praktisch als Navigator uns helfen, Grundlinien des Glaubenslebens zu begreifen. Ich weiß noch nicht, was er machen wird, ich bin selber gespannt, aber es ist auch kein Chor dann am Dienstag. Aber Bibeltraining ist also von Gerhard Ellermann gehalten, der auch hier unseren Studienkurs gehalten hat, an dem manche mit so großer Freude teilgenommen haben. Dann steht nicht auf dem Notizenzettel, dass am Montag in 8 Tagen eine Eidlinger Schwester erzählt oder spricht, wie man erzählt man biblische Geschichten Kindern. Das ist jetzt ganz wichtig. Da sind sicher manche da, die gerne mal Anleitung hätten. Die sagen, das könnte ich vielleicht mal machen. Ich wohne irgendwo in einem Stadtteil. Da kriegen Sie Anleitung dazu. Das ist Montag in 8 Tagen um 20 Uhr. Ist nicht mehr auf unseren Zettel gegangen, aber merken Sie sich das, sagen Sie das denen weiter, die daran interessiert sind. Ich hoffe, dass wir eines Tages Ihnen Zurüstung geben können, dass so und so viele Erwachsene in verschiedenen Teilen der Stadt Kinderstunden halten können. Ich habe das neulich in Bremen erlebt, wo eine Gemeinde allein 35 Kindergruppen in der ganzen Stadt Bremen unterhält, weit über ihr Gebiet hinaus, weil einfach Erwachsene vorbereitet werden. Aber schauen Sie sich einfach so einmal an, auch wenn Sie Enkelkinder haben, da kriegen Sie wichtige Impulse. Montag in 8 Tagen. Im großen Saal des Gemeindehauses mit dem offenen Abend zusammen. Ja. Die Konferenz in Pattaya ist zu Ende gegangen. Diese Weltkonferenz für Evangelisation hat wichtige Impulse gegeben. Wir wollen unser heutiges Opfer dafür geben, nämlich für diese Hilfe für Brüder. Die will ja den dritten Weltkirchen helfen, dass sie ihren Missions- und Evangelisationsauftrag wieder erfüllen können. Sie werden mehr in der nächsten Zeit hören, wie diese Konferenz sehr gesegnet war. Ich habe meinen Bruder gestern gesprochen, der zurückgekehrt ist. Der war ganz erfüllt. Das sei viel mehr gewesen als noch 1974 die Lausanne-Konferenz. Und wir wollen hier auch dabei sein, wenn in der Welt noch einmal ein großer Aufbruch zur Mission kommt und der Name unseres Herrn verkündigt wird. Alles Übrige also im Notizenzettel. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Margarete Zeiss, geborene Brenner aus Heilbronn-Böckingen, wohnte früher in der Schickstraße 4. Wir haben gesprochen bei der Beerdigung über den Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen, amen, amen.